NDR Kultur à la carte.
Heute mit Claudia Christoffersen. Sehnsuchtsland Italien, dort, wo der Himmel azurblau ist, wo eine frische Meeresluft weht, eine wärmende, nicht zu warme Sonne scheint, da ist das Leben leichter. So beschreibt es Hans-Ulrich Treichel in seinem neuen Roman »Das Karussell«. Der Prosaist, Lyriker, Librettist, Essayist und Literaturwissenschaftler ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Ich freue mich wirklich sehr. Schön, dass Sie da sind, Herr Treichel.
Ja, vielen Dank. Auch für mich ist eine wirkliche Freude, hier zu sein.
Italien, immer wieder Italien. Mehrfach haben Sie dort gelebt. Immer wieder kommen Sie auch in Ihren Büchern nach Italien. In Ihren Romanen, in Ihren Gedichten, ist Italien eine Art Sehnsuchtsziel? Was bedeutet Ihnen Italien? Was ist Italien für Sie?
Naja, Italien ist, das hat sozusagen schon die Literaturgeschichte hervorgebracht, ein Sehnsuchtsland. Ich bin ja auch Germanist und Goethes italienische Reise ist eines der Hauptwerke dieser Italien-Sehnsucht. Aber es ist ja nicht so, dass ich nach dem Literaturlexikon meine Gefühle sortiert habe und sage jetzt, das hat sich ergeben. Ich glaube, das war die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Italien war natürlich eine Alternative zu Ostwestfalen, woher ich komme.
Versmold.
Aber ich habe ja auch Freunde und Mitschüler, Kollegen gehabt, die auch einen ähnlichen Instinkt hatten und sich in Richtung Süden sehnten. Wobei es gab natürlich auch die Griechenland-Fans und auch die Frankreich-Fans, die gibt es auch. Also es hat sich nicht alles immer auf Italien bezogen.
Da haben sich dann irgendwie die Geister unterschieden, ne?
Ein bisschen, ja. Es gab so verschiedene Orientierungen und das kann ich für das ganze Leben teilweise gewirkt, gerade wenn die auch Lehrberufe hatten oder so. Also die Frankreich-Begeisterte ist dann Romanistin geworden. Oder ich hatte auch Generationsgenossen, Genossinnen, die einen Griechenland-Fable hatten und daran auch festgehalten haben.
Ja.
Woher das nun eigene Kompass wieder sich zusammensetzt, ist mir auch nicht so klar. Aber bei mir war es, aber ich bin in der Tat nicht der Einzige, der Italien zu seinem Sehnsuchtsland irgendwie gemacht hatte.
Herr Treichel, ich habe mich natürlich auch mit den Stationen Ihrer Biografie so ein bisschen beschäftigt und vorbereitet. Im süditalienischen Salerno waren Sie tatsächlich 1981/82 als Lektor für deutsche Sprache an der Universität, also vor rund 45 Jahren. Das war der Anfang Ihrer Karriere. Dann ging es nach Pisa, dann ging es weiter sehr schön, sehr schick in die Villa Massimo nach Rom mit einem Stipendium. Viele Male Italien, ein Land, in dem Sie ja eigentlich nicht nur häufig waren und häufig gelebt haben, wahrscheinlich auch immer wieder. Ein Land eben auch, in dem Sie gerne arbeiten, in dem Sie gerne schreiben. Sie haben jetzt eben schon Goethe genannt. Klar, es geht die Vorliebe aber trotzdem zu Italien so weit, dass Sie ja auch sagen würden, in Italien lebt es sich besser, in Italien schreibt es sich besser.
Ja, da bin ich nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich schreibe auch ganz gerne in Berlin-Steglitz. Nee, das kann ich nicht sagen. Das wäre auch eine Art Romantisierung. Also es lebt sich auch nicht unbedingt besser. Die Busse waren voll, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, war ich schon mal nass geschwitzt in Salerno. Manche Busse sind auch an einem vorbeigefahren, weil sie zu voll waren. Also es gab auch Lebensumstände, die nicht immer nur einfach waren. Das würde ich so nicht sagen. Aber Italien hat natürlich im Rahmen meiner akademischen Stufen nach dem Staatsexamen in Deutsch und Sozialkunde, Deutsch und Politologie, mir einen Job verschafft. Dafür bin ich auch dankbar gewesen, dass ich dort unterrichten konnte. Die Referendariatstellen gab es damals nicht, da musste man längere Zeit warten. Und dann war Italien auch eine existenzielle Lösung, eine berufliche Lösung.
Nicht die schlechteste.
Nicht die schlechteste. Und das war auch, da ich ja dieses Fable hatte, war es auch interessant und ich konnte Italienisch lernen. Ich habe schon ein bisschen vorher als zweite Fremdsprache das an der Uni gemacht und war auch mal an der Ausländeruniversität in Perugia. Das ist auch eine tolle Erfahrung, da 3 Monate ins italienische Sprachwasser geworfen zu werden.
Mhm.
Und das war natürlich dann eine tolle Sache. Aber arbeiten musste ich trotzdem.
NDR Kultur à la carte heute mit Hans-Ulrich Treichel, der nicht nur eine Schwäche, eine Vorliebe für Italien hat, sondern auch Musik aus Italien mitgebracht hat. Napoli E von Pino Daniele. Neapel, Vesuv, Amalfiküste, Capri ist mir eingefallen. Eine traumhaft schöne Gegend mit einzigartigen Sonnenuntergängen. Ich würde sagen, wir hören und gleich sprechen wir nochmal darüber.
Okay.
Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta sciolta. Napoli è una camminata, prende via mezza lata. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa Napoli. Napoli mille colore,
mille paure,
Napoli un sole amare,
Napoli adori mare,
Napoli è una carta sporca,
e nessuno sa importa,
Napoli è una camminata,
prendevi con mezza lata,
Napoli è tutto
e a sangue tutto mondo.
Napoli è mille colore,
Napoli è mille paure,
Napoli è un sole.
Ja, Neapel in vielen Facetten, Herr Treichel. Welche Bilder kommen Ihnen in den Kopf?
Naja, ich habe gar nicht so ein sentimentales Neapel-Bild. Kürzlich, als ich das letzte Mal da war, da hat die Müllabfuhr mal wieder nicht funktioniert. Und wenn man an dem Bahnhof ausgestiegen ist, dann waren überquellende Container erstmal zu sehen. Aber ich habe ja, das ist ja auch ein bisschen Thema in dem Roman, auch Neapel von Salerno aus sozusagen wahrgenommen. Und das ist dann Salerno ist sozusagen die Nebenstadt, die kleinere Provinzstadt.
um die 50 Kilometer entfernt.
Ja, genau.
Aber trotzdem in Salerno muss alles auch über Neapel oder ja, so heißt es in
so
dem
heißt
Buch.
Es. Ja. Ja, da geht's, oder dann über Rom. Was nicht in Neapel geht, muss in Rom erledigt werden.
Ja.
Bewerbungen und so Geschichten, Staatsangelegenheiten. Aber es ist Salerno ist ein bisschen eine kleine, kein Touristenziel, sondern eher ein Umsteigeort, wenn man dann nach Paestum oder in diese sogenannte Costiera Amalfitana reisen will. Mhm. Und er hat längst nicht so viel zu bieten, aber dadurch ist es für mich auch interessant gewesen. Und Neapel ist, da fährt man dann hin und hat, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Italien-Gefühl als in Rom zum Beispiel.
Woran liegt das? Ist das das Meer? Ist das eben diese, ja, der Blick von Neapel auf Capri, diese Sonne?
Ja, das gehört dazu, das Meer. Aber es gehört auch eine gewisse Problemseite dazu. Die Innenstadt, die Altstadt, es ist doch immer noch alles ein bisschen vergammelt.
Den Müll haben Sie es schon genannt.
Der Müll, die dunklen Gassen in dem sogenannten spanischen Viertel, die Leute leben da in ihrem Erdgeschoss, die stellen die immer noch die Wäscheständer auf die Straße.
Ja, oder die Wäscheleinen, ich erinnere mich auch daran, oder?
Die bei den Leuten, die oben wohnen.
Ja.
Die anderen warten, bis ein bestimmter Quadratmeter von der Sonne beschienen wird auf der Straße, dann stellen sie dann ihren... Und solche Dinge, also es ist natürlich auch Kriminalität. Es ist eine enorm lebendige, zum Teil aber auch dramatische Mischung, immer noch. Die Stadt ist nicht aufgeräumt, nicht geputzt worden, wie das in anderen großen italienischen Städten eigentlich schon der Fall ist.
Ja, unweit von dieser, jetzt sagen wir mal, schönen Szenerie, also Sie haben den Müll beschrieben, aber trotzdem, wir kennen auch die Sonnenuntergänge und wir kennen eben auch das Meer und das, was Pino Daniele so beschreibt und singt. Das Karussell, Ihr neuer Roman, spielt in dieser Szenerie und dieses Karussell ist der äußere Rahmen. Das ist ein altes Karussell, das in einer Lagerhalle liegt. Bernhard, also ich erzähle jetzt mal kurz zum Inhalt. Okay. Bernhard, der Protagonist, hat damit auch erstmal gar nichts zu tun. Er kommt nach Salerno, ähnlich wie Sie, auch vor Sie vor 45 Jahren, er war dort vor 40 Jahren, kommt an die Universität, arbeitet dort als Lektor. Es sind große Parallelen zu Ihrer Biografie. Haben Sie in dieser Zeit, in der Sie den Roman geschrieben haben, auch Ihre Zeit nochmal Revue passieren lassen? Das habe ich mich gefragt.
Das bleibt nicht aus. Ist vielleicht auch eine Funktion vom Schreiben, also für mich jedenfalls, dass es immer auch Aspekte des Autobiografischen gibt. Ich hätte nicht über Salerno geschrieben, wenn ich es nicht gekannt hätte. Und auch über ich schreibe ja dort auch nicht über die Hauptattraktion, sondern über den Rand von Salerno, über ein Strandbad, in dessen Depot dieses kaputte Karussell liegt. Und über Menschen, die damit zu tun haben. Und das sind alles Dinge, die ich zum Teil auch mit eigenen Augen gesehen habe und an denen ich sozusagen innerlich weitergearbeitet habe.
Sie haben die Schattenseiten von Neapel vorhin genannt. Salerno hat sich Ihnen damals, oder eben Bernhard, so heißt er, so erschlossen, dass er auch Probleme hatte bei der Wohnungssuche.
Es ist gut, also, dass wir unterscheiden zwischen Bernhard und mir.
Unbedingt, unbedingt. Also Bernhard, der ankommt und erstmal in die Uni geht, aber eben merkt, wie schwierig es ist, eine Bleibe zu finden. Sie haben in einem anderen Buch auch schon mal über Salerno geschrieben.
Ja.
Da war es November, es war klirrend kalt, arktische Kälte, schreiben Sie. Also da ist auch alles weit entfernt von Sonne und Wärme. Und auch da ist die Wohnungsproblematik sehr stark. Ist das ein Problem in Italien? Natürlich heute noch auch.
Ja, es hat eine Sache, habe ich da erlebt, dass es dieses Thema damals jedenfalls Mietwohnung so gar nicht richtig gab. Also die Zwei-Zimmer-Wohnung, der Makler, der einem die Zwei-Zimmer-Wohnung vermittelt, der hätte einem gern eine Zwei-Zimmer-Wohnung verkauft. Und die meisten Leute, mittelständische Menschen, aber auch nicht nur, auch in den Blocksiedlungen, in den Wohnblocks, sind fast alles Eigentumswohnungen gewesen. Ich kenne auch Leute, deren Eltern haben in den 50er Jahren für wenig Geld Eigentumswohnungen gekauft. Und also der Markt sieht da ganz anders aus. Sehr viele Leute haben Eigentumswohnung. Ich weiß nicht, wie es statistisch aussieht, aber das war meine Erfahrung. Und wenn man dann so als Nomade, der ein, zwei Jahre da sein will, man hatte eigentlich fast keine Chance. Und wenn dann nur Untermiete und am besten noch, weil der eigene Sohn ausgezogen ist.
Im Kinderzimmer.
Im Kinderzimmer.
Ja, ja.
In Rom ist sowas auch möglich gewesen, ja.
Also Bernhard lernt dann, um im Roman zu bleiben, Alfredo kennen, einen Student von ihm, und der hat eben so eine Eigentumswohnung, bei der er dann zur Untermiete wohnen kann. Er ist also versorgt, aber diese Wohnung ist in einer eher tristen Gegend, in einer Neubausiedlung und alles andere als romantisch und italienisch schön, würde ich jetzt in Anführungszeichen sagen. Sowieso erschien mir Bernhard auch insgesamt als Typ etwas sehr fokussiert auf seine Arbeit. Den Strand, den übersieht er, schreiben Sie im Buch. Den sieht er gar nicht, obwohl der um die Ecke ist. Den lernt er dann erst durch Alfredo kennen und freut sich dann eigentlich, weil der Strand immer so ein Sehnsuchtsziel auch von ihm gewesen ist, wenn er nach Italien gefahren ist. Also plötzlich entdeckt er auch den Strand und freut sich eigentlich sehr, weil die Wochenenden doch sehr lang und einsam sind. Also an diesen besagten Wochenenden, Alfredo nimmt ihn mit ins Strandbad und dort bekommt er dann ein bisschen in Anführungszeichen auch Gesellschaft. Aber ich habe mich gefragt, ist Bernhard der typische Treichelheld?
Ja, da müsste ich alle meine Helden nochmal durchgehen, sofern sie noch leben. Aber er ist eine Figur, so ist es aber auch meistens, dass ich innere Verwandtschaft mit den Protagonisten habe. Also ich erfinde nicht die völlig andere Erzählerfigur. Es gibt auch oft genug ein Gegenüber oder andere Figuren, aber die Perspektive, das Lebensgefühl, das ist, glaube ich, schon auch typisch. Das würde ich schon sagen.
Das Lebensgefühl, hatte ich bei Bernhard den Eindruck, da spielt sich auch sehr, sehr viel im Innenleben ab. Also durch Alfredo lernt er dann Luciano kennen, den Vater natürlich von Alfredo, und Arianna, ganz wichtig. Also Arianna, da spielt sich sehr viel in seinem Kopf ab, zunächst einmal. Ist das Innenleben ihrer Figuren Ihnen wichtig?
Das ist der entscheidende Weltzugang, glaube ich, den die Figuren haben. Ohne ihr Innenleben wäre die Welt eine ganz andere jeweils. Und das ist das, wie sie die Welt aneignen, wie sie werten, wie sie fühlen, was sie sehen, was ihnen wichtig ist, was sie erhoffen, was sie verlieren, was sie als Verlust empfinden. Also das ist ganz entscheidend. Da öffnet sich, das ist die Perspektive. Das ist auch das für mich das Gute an der Literatur, dass ich keinen objektiven Bericht schreiben muss über die Zustände in Salerno, sondern dass ich den Blick auf die Welt öffnen kann aus einer einzigen Figur heraus.
Ich fand das interessant, der Mensch bzw. das menschliche Gehirn neigte zu Kohärenzbildung, schreiben Sie. Auch da dachte ich, es ist alles darum herum. Also er lernt Arianna kennen, hört nur ihre Stimme und der Rest ist in seinem Kopf dann schon das Bild von ihr.
Genau, ja. Ich weiß nicht, ob es neurologisch stimmt oder medizinisch, aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir die Chance haben, aus einem Fragment ein Muster zu machen, dass wir das auch tun oder aus einem Teil von etwas. Und die Stimme, glaube ich schon, die erzeugt ein Bild der Person, auch wenn wir die Person noch gar nicht gesehen haben.
Thank you. Manuel Barueco und Steve Morse mit der Cavatina für zwei Gitarren aus dem Soundtrack The Deer Hunter von Stanley Myers. Filmmusik und große Gefühle, auch bei dem, der sich diese Musik gewünscht hat. Herr Treichel, was ist da los?
Ja, ich merke auch, das ist alles sehr emotionale Musik, die ich hier ausgesucht habe. Aber das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man Musik mag, Musik liebt. Manchmal weiß man auch gar nicht genau, warum, aber man spürt die Emotionalität, mit der man sich verbindet. Und diese Cavatina ist ein sehr schönes, ist eine Unterhaltungsmusik, das ist keine große klassische Musik, aber ein bisschen auch in den Kanon reingewachsen. Man kann Noten kaufen, man kann es in Konzerten hören, es gibt es von verschiedenen Interpreten. Und diese Aufnahme, die ist mit zwei Gitarren, mit einer mit Stahlseiten bespannten und einer mit Nylonseiten bespannten Gitarre, was ich nicht wusste, erst als ich es gelesen habe, jetzt habe ich gesagt, man kann es auch hören. Aber um zu dem Stück zu kommen, das ist berühmt geworden, ich glaube, es ist ziemlich berühmt, durch den Film The Deer Hunter, ein Kinofilm mit Robert De Niro von Michael Cimino, Regie. Und da gibt es, das ist die Geschichte von Vietnam-Veteranen, die dort dann in den USA sich treffen, die auf die Jagd gehen. Deswegen Deer Hunter, der Hirschjäger. Und diese Musik setzt ein, als da im Morgennebel der Mann einen Hirsch verfolgt. Ein prächtiges Tier. Und das Gewehr ansetzt. Und dann ist, glaube ich, der ganze Kinosaal zittert um das Leben dieses Tieres. Und er lässt dann das Gewehr sinken. Und dieser Hirsch geht davon. Und da setzt auch diese Musik ein. Das ist schon eine enorm berührende Szene. Und ich habe auch darüber mal nachgedacht, dass da berührt einen sozusagen der Sachverhalt, dass jemand nicht tötet. Das berührt einen. Normalerweise berührt einen genau das Gegenteil, wenn ein Verbrechen geschieht. Und natürlich auch, weil das Tier nicht sterben muss, wegen so einer blöden Jagdleidenschaft, die völlig überflüssig ist. Das waren ja keine Leute, die sich ernährt haben davon, sondern die aus einem Sport für sich gemacht haben.
Vielleicht sind das die Kipppunkte, die jetzt, wenn Sie diesen Film erwähnen, die Musik haben wir gerade gehört, aber diesen Kipppunkt gibt es ja sozusagen, also so habe ich das empfunden, auch in Ihrem Buch. An der Stelle, als Bernhard die E-Mail bekommt von Alfredo und sich entscheidet, er fährt noch mal hin nach Salerno, nach 40 Jahren. Also er packt den Mut zusammen und setzt sich mit dieser Konfrontation auch noch mal auseinander. Ja. Was geht da vor bei Bernhard?
Ja, ich glaube, es ist die letzte Möglichkeit, noch mal ein Stück Lebensgeschichte zu ergänzen, sich zu erinnern. Dann gibt es, glaube ich, generell so eine, wenn man nicht geradezu traumatisiert ist von einem Ort. Also meine Eltern wollten nicht zurück nach Polen oder so, aber als Vertriebene. Aber wenn man nicht geradezu traumatisiert ist, den Wunsch, Orte wiederzusehen, die man vor langer Zeit gesehen hat. Und wenn man dann noch Kontakt hat zu Menschen, das ist, glaube ich, der Wunsch, vielleicht sogar eine Alterserscheinung, sich nochmal auf den Weg zu machen.
Ja, ist interessant. Also ich bin natürlich auch auf den Gedanken gekommen. Rilke hat ein Gedicht geschrieben, das Karussell. Und da heißt es am Ende in der letzten Strophe, und das geht hin und eilt sich, also das Karussell, dass es endet und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. Ich habe mich gefragt, welches Ziel hat Bernhard, wenn er wieder hinfährt? Hat er ein Ziel?
Also ich glaube, er hat kein Ziel, was er begrifflich, intellektuell für sich jetzt hinschreiben könnte.
Vielleicht ist das auch zu naheliegend, dass ich jetzt hier mit Rilke komme. Sie sind Lyriker, ja, also haben Sie ja auch alles vor Augen gehabt.
Da dreht sich ja auch, das ist das Karussell im Jardin du Luxembourg in Paris. Und da heißt es ja auch, und dann und wann ein weißer Elefant oder so etwas.
Ja,
gibt diese Szene. Karussells haben eine gewisse Symbolkraft natürlich, weil sie ein bisschen ein Unendlichkeitsmodell sind, aber man kommt trotzdem nicht richtig vorwärts. Man landet immer wieder da, wo man schon mal war. Also das ist eine gewisse Symbolik. Hier ist das Karussell ja eher etwas, was letztlich gar nicht so richtig wieder in Gang kommt. Eine unendliche Aufgabe eigentlich, überhaupt das in Bewegung zu setzen.
Weil es zu viele Kleinteile hat und weil es dann Vorschriften gibt und so weiter. Es ist einfach
ein Riesentheater.
Und am Ende, wollen wir jetzt gar nicht alles vorwegnehmen, ist es ein Klotz. Das wird zumindest genannt von Ariana.
Genau.
Wollen wir noch mal Musik hören? Ich dachte, das passt vielleicht. O mio babbino caro. Oh, mein lieber Papa, die Arie der Lauretta aus der Oper Gianni Schicchi von Giacomo Puccini. Warum haben Sie gerade diese Arie ausgesucht?
Also auch ganz, ganz naiv, weil die sehr schön ist in meinen Ohren. Die hat mir immer gefallen, die höre ich immer mal wieder. Ich habe ja die auch auf meinem, früher im Plattenschrank, jetzt auf dem Computer oder als Datei. Und ab und zu stelle ich die an und freue mich. Es hat sich mein Hören aber verändert und darüber will ich vielleicht gleich sprechen, weil ich jetzt noch mehr darüber weiß, als ich lange wusste, als ich die Oper noch gar nicht kannte. Ich habe das einfach für sich gehört.
Die Arie der Lauretta O mio babbino caro aus Giacomo Puccinis Oper Gianni Schicchi. Maria Callas, die begleitet wurde vom Philharmonia Orchestra, am Pult Tullio Serafin. Und Herr Treichel, Sie haben jede Menge dazu zu sagen.
Ja, jede Menge ist vielleicht übertrieben, aber es gibt zwei sozusagen Rezeptionsstufen für mich. Diese Arie, die kenne ich lange schon, lege sie immer mal wieder auf, bin immer berührt, wie schön sie ist. Und irgendwann habe ich mal die Oper gesehen, die heißt Il Trittico, also das Triptychon. Die besteht aus drei Teilen. Und der eine Teil, in dem die Arie vorkommt, heißt Gianni Schicchi. Und da kommt die Oper und wir warten ja immer alle auf diese Arien, die wir schon kennen. Und dann sieht man die Situation und es handelt sich nicht um eine romantische Sehnsuchtssituation eigentlich, sondern um eine sehr ironische. Denn Loretta liebt einen jungen Mann namens Rinuccio und versucht ihren Vater zu überreden, dass er einer Heirat zustimmt. Und da ist Loretta mit ihrem Vater, der so ein bisschen bräsiger Mann mit Schnurrbart ist und etwas unwillig ist, und diese Loretta umschmeichelt den Vater mit dieser Arie. Und insofern hat das eine höhere Ironie, die mir früher beim Hören gar nicht klar war, dass das eine geheuchelte eine geheuchelte Arie ist. Mhm. Sie singt noch besonders schön und besonders harmonisch und besonders einschmeichelnd, um den Vater rumzukriegen.
Ich habe mir natürlich auch überlegt, warum ausgerechnet diese Arie, was könnte sie zu tun haben mit dem Karussell? Das Karussell kann man ja auch philosophisch aufladen, so dachte ich mir. Also Interieur einer Spielwelt ist das Karussell. Kinder fahren damit, kommen in eine Welt, in eine Wunschwelt, in eine Traumwelt, mitten am Tag. So viel Hoffnung.
Ja, so ein Karussell symbolisiert solche Dinge. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das programmatisch jetzt durchzudeklinieren als Erzählung. Sondern das ist für mich eher das verbindende Teil, was die Leute zusammenbringt. Man hätte es auch, die hätten auch ein Motorrad reparieren können, was ganz ein altes. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die Oldtimer zusammenbauen und nicht fertig werden damit. Und wenn es mehrere sind, dann bildet sich daraus eine Gruppe und dann versammelt man sich darum. Das ist ein bisschen, das Karussell ist auch eine verbindende Drehscheibe zwischen den Menschen dieses Romans.
Der Vater, der Sohn Alfredo. Und letzten Endes Bernhard, der über das Karussell ja anknüpfen kann an Ariana. Ja. Imaginierte Innenwelten, das kam mir dann auch so in den Kopf, und die Hoffnung, über die Sie ja auch schon geschrieben haben. In früheren Büchern insbesondere, Sie haben das vorhin schon angedeutet, in Ihrem Roman Der Verlorene. Die Familie, die Eltern klammern sich an den verlorenen Sohn und suchen ihn, und sie erfahren viele, viele Jahre, Jahrzehnte erst davon, als ihre Mutter auch schon ja fast im Sterbeprozess war. Trotzdem war immer diese Leere im Raum.
Auf der Realitätsebene.
Auf der Realitätsebene, ja, genau. Ja. Im Buch geht es dann anders aus. Ja. Ist aber trotzdem diese Hoffnung ein Lebensthema von Ihnen?
Also, ich glaube, für jeden Menschen ist es, glaube ich, Hoffnung oder Sehnsüchte oder das Gewonnene und das Zerronnene im Leben. Je älter man wird, je mehr wird es vielleicht nochmal in einem selbst deutlicher, woran man hängt, was man gewonnen hat, was man verloren hat. Aber insofern ist es generell, glaube ich, ein existenzielles Moment. Aber Verlusterfahrung, das hat natürlich schon als Motiv auch mich ganz persönlich biografisch auch mitgeprägt. Wobei es auch da wieder eine komische Realität ist. Denn die Suche auf der Realitätsebene meiner Eltern nach ihrem verlorenen Kind, was sie auf der Flucht als Säugling verloren haben und selber beinahe erschossen worden wären, die haben sie nicht erzählt. Ich habe nur die Auswirkungen gespürt und konnte sie aber nicht deuten. Das Lebensgefühl. Meine Eltern lebten mit diesem Gefühl, wir müssen das Kind finden. Und ich habe nur diesen Ausdruck wahrgenommen, aber ich kannte die Geschichte dahinter nicht. Das Trauma, den realen Verlust, und wusste auch nicht, was sie suchen und wie sie suchen. Ich habe als Kind mal, das fand ich ganz interessant, kam ein Mensch und hat mir und meinen Brüdern Fingerabdrücke abgenommen. Das fand ich ganz toll. Ich durfte mir die Finger schwarz machen mit Tinte und kam mir vor wie bei so einem Krimi. Erst viel später wusste ich, dass die dazu dienten, einem Findelkind, von dem die Eltern dachten, das ist ihr eigener Sohn, einen genetischen Verwandtschaftshinweis zu finden über die jeweiligen Fingerabdrücke der Geschwister. Also solche Dinge.
Sie beschreiben das ja in dem Roman Der Verlorene, also sehr detailliert, welche Untersuchungen auch gemacht werden mussten, zumindest in diesem Roman.
Ja, auch in der Wirklichkeit. Ich hätte den Roman nicht geschrieben, wenn ich das Material nicht 40 Jahre später gefunden hätte, im Nachlass meiner Mutter, über die körpererbgenetischen und Körperuntersuchungen. Und das wäre mir nicht eingefallen. Mhm.
Frédéric Chopin, Nocturne, Opus 9, Nummer 2 in S-Dur, am Klavier Arthur Rubinstein, ein Wunsch von Hans-Ulrich Treichel, heute zu Gast in NDR Kultur à la carte. Ja, über Träume haben wir tatsächlich auch gesprochen, Hoffnungen, über Bernhards Sympathie, über seine Liebe zu Ariana. Es geht in Ihrem Buch, würde ich sagen, auch um Zeit, die zurückliegt, um Zeit, um Momente, die verpasst sind, um den richtigen Moment und Augenblick, den Kairos. Sie haben im Jahr 2000 in den Frankfurter Poetikvorlesungen, die Sie gehalten haben, geschrieben, da haben Sie nämlich auch über Zeit geschrieben und gesprochen, die vergehende und vergangene Zeit gehört zu den wichtigsten Besitzständen eines Schriftstellers. Vielleicht ist das auch so etwas, eine Art und Weise, die Zeit nochmal festzuhalten oder für sich dann auch als Zeiterfahrung Balance zu halten.
Ja, ich glaube schon. Ich habe kürzlich noch einen Satz gelesen, der hat mich auch verblüfft. Ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, dass die Erinnerung ist jetzt. Das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Also das, was wir erinnern, das geschieht jetzt. Das ist nicht nur, dass wir ein altes Album durchblättern, sondern das ist ein prozessuales Geschehen im gelebten Augenblick. Und das würde dem ein bisschen entsprechen, dass das auch ein Besitztum ist, was immer noch in einem aktiv ist.
Der Satz ist ja von Ihnen
auch. Ach so,
ja. Ja, natürlich.
Ich unterschreibe ihn.
Ja, unbedingt, das müssen Sie. Ja, ich meine, wir haben über Zeit gesprochen. Dazu gehört ja natürlich auch das Reisen. Also Sie sind sozusagen Wahl-Italiener, aber Sie sind auch ein Reisender. Und ein Mensch, der sich von A nach B bewegt und vielleicht auch für das Schreiben, das Sie ja tun, dieses Entfernen von A nach B brauchen?
Ja, wobei ich überlege gerade, ob ich glaube, ich bin nicht dieser Abenteuertyp, der Expeditionen macht, auf hohe Berge klettert und in heiße Wüsten durchquert. Das eher nicht.
Es gibt ja unendlich viele Formen des Reisens. Ja, ja. Aber ich meine jetzt so, dass das Wegbewegen, das Verlassen des Bekannten und wieder vielleicht auch irgendwo ankommen, wo es gar nicht so fremd ist, sondern wo Sie ja auch womöglich in Italien eingespielte Routinen sogar haben. Aber dieses Entfernen, dachte ich mir, als jemand, der so oft auch unterwegs ist, das brauchen Sie vielleicht auch zum Schreiben.
Ja, das Schreiben selber ist auch ein Entfernen. Das ist, glaube ich, egal wo ich bin, irgendwann werde ich unruhig und müsste mich eigentlich dann hinsetzen. Und das Zweite ist, und da ist das Karussell vielleicht wieder dabei, auch es hat auch eine spielerische Seite. Also der spielerische Umgang mit den eigenen Lebenserfahrungen, mit den eigenen Lebensentwürfen, mit den eigenen Lebensrealitäten und diese teilweise auch neu zu schreiben, umzuwandeln, umzuformulieren, aus Unglück Glück zu machen oder auch aus Glück Unglück, also eine gewisse Souveränität. Und das Schreiben ist ja auch eine gewisse Souveränität über den Raum zu haben, ihn zu. Und das finde ich auch, das Reisen, und das finde ich beim Schreiben auch, dass da eine gewisse Souveränität im Umgang mit der eigenen Identität, die kann man sich da erlauben, einen spielerischen Umgang. Eine Zeit lang jedenfalls. Mhm. Irgendwann wird es wieder ernst, dann wird man krank oder sonst etwas, man ist wieder älter geworden, dann wird man zurück auf den Boden der lebensgeschichtlichen Tatsachen geholt. Aber von da aus spüre ich immer so einen Impuls, das auch zu nutzen. Also ich bin ja jetzt, wie alt bin ich?
73.
Ich hätte es gar nicht sagen wollen.
Durfte ich es sagen.
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin überhaupt nicht dafür, alt, das Alter zu verleugnen. Aber ich merke auch, dass es mich einerseits natürlich erschreckt, weil die anderen Altersstufen sind ja noch in einem drin, die man so durchlebt hat. Das ist ja nicht weg oder alles. Mhm. Zugleich interessiert es mich aber auch. Und das ist zugleich, wie kann es ja auch zum Thema werden, wieder der literarischen Arbeit, der literarischen Fantasie oder der literarischen Bewältigung von Lebenserfahrung.
As Tears Go By von den Rolling Stones haben Sie sich auch gewünscht und Sie haben mir vorab geschrieben, dass Sie das erinnert hätte an eine Szene aus Ihrem Buch.
Ja, es gibt, ich habe das auch jetzt, es gehört auch zu meinen Sachen, die ich immer mal auflege. Und da gibt es einen Vers, fängt glaube ich so an, it is the evening of the day, I sit and watch the children play. Diese beiden Zeilen.
Mhm.
Und das ist mir im Nachhinein, das heißt, habe ich nicht beim Schreiben des Buches im Kopf gehabt, aber dann ist mir das aufgefallen. Das endet ja auch mit einer Szene, wo der alte Bernhard dort auf einem verlassenen Kinderspielplatz sitzt und oder auch nicht verlassen. Vorher sieht er ja auch Kinder beim Spielen zu. Und dann heißt es weiter, smiling faces I can see, but not for me. Und diese Altersmelancholie in dieser Strophe, die hat dann mich doch an diese Szene, meine eigene Szene dort und den Zustand dieses Mannes Bernhard erinnert. Und ganz erstaunlich, die Rolling Stones waren jung, als sie das geschrieben haben und hatten aber doch irgendwie ein auf ihre Weise sprachliches, tolles Gespür für bestimmte Momente.
It is the evening of the day, I sit and watch the children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Watch the children play, doing things I used to do, they think are new. I sit and watch as tears go by.
Herr Treichel, jetzt habe ich natürlich zum Schluss auch noch eine persönliche Frage. Ich möchte gerne wissen, wann waren Sie zuletzt in Salerno?
Das ist nicht so lange her, bevor ich den Roman angefangen habe. Da habe ich den Wunsch gehabt, ich wusste, dass ich was schreiben will in der Richtung, das auch zu sehen.
Hatten Sie Respekt vor dieser Entscheidung? Hatten Sie irgendwie auch, ja, vielleicht Respekt vor dem Wiedersehen, vor der Begegnung mit alten Erinnerungen? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, es war nicht ganz so absolut, weil ich auch vor 10, 12 Jahren schon mal da war.
Ja, ja. Und also nicht 40 auch, Jahre wie nee, im Roman nee, bei Bernhard.
Nicht wie im Roman. Mhm. Der Sprung war nicht so groß. Aber damals habe ich, da bin ich eher umgestiegen, um mit meiner Frau nach Capri zu fahren oder an die Costiera oder so etwas. Das war dann, Salerno war dann ein bisschen ein Umsteigeort. Mhm. Und jetzt war ich aber da und bin bewusst an die alten Städten gegangen. Ich wollte sehen, was ist eigentlich aus dem Bahnhof geworden? Was ist eigentlich, darauf habe ich nie dann geachtet, was ist eigentlich aus dem Bahnhofskiosk geworden, der auch eine gewisse Rolle spielt.
Tolle Szene mit den beiden Schwestern.
Die beiden Schwestern, das ist nicht erfunden. Mhm. Die für den einsamen Gastdozenten dort war dieser Kiosk und auch die beiden Damen richtig wichtig, emotional dahinter. Mhm. Und Bahnhöfe sind ja ohnehin immer die nächste Verbindung zur Heimat. Also ich hatte natürlich auch Heimweh dort und nicht nur auf befriedigtes Fernweh, sondern so ein Sonntag in Salerno alleine kann auch hart sein, wenn man da viele Sonntage hatte. Also das gab es natürlich auch. Aber ich wollte einfach sehen, was ist aus der Stadt geworden, welche Orte interessieren mich. Bestimmte Restaurants, bestimmte Gassen. Der Kiosk ist halbiert worden. Der hat sonst die ganze Bahnhofsseite umfasst. Und da ist jetzt ein Büro der Eisenbahngesellschaft Italo. Mhm. Und kürzlich las ich in der FAZ, dass diese Eisenbahngesellschaft angeführt wird von dem ehemaligen Rennfahrer Montezemolo, heißt er, glaube ich. Die wollen auch in Deutschland erste Verbindungen, Bahnverbindungen eröffnen. Und da habe ich dieses Wort Italo. Also die Modernisierung. Aber allzu viel hat sich da nicht verändert,
ja,
muss ich auch sagen.
Ja, ich finde gerade diesen Bahnhofskiosk und die beiden Schwestern sehr interessant. Wir wollen, wie gesagt, nicht alles verraten hier an dieser Stelle. Aber unsere Stunde geht leider auch zu Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank, Hans-Ulrich Treichel. Er hat mir großen Spaß gemacht.
Ich danke auch. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen.
Das Karussell heißt der neue Roman von dem wunderbaren Schriftsteller Hans-Ulrich Treichel, bei Suhrkamp erschienen und unbedingt zu empfehlen. Mein Name ist Claudia Christoffersen und diese à la carte Ausgabe finden Sie auch auf unserer Internetseite ndr.de/kultur und in der ARD Sounds App.